Teil der Verse gerade gehört. Ein paar Wochen sind Sie mit diesem Buch ja jetzt schon unterwegs. Ich weiß nicht, was Sie dabei gesehen und gehört haben, aber für eine Etappe, für eben dieses fünfte Kapitel, gehe ich jetzt mit Ihnen. Das freut mich und ich bin gespannt, was uns begegnet. Erzählt wird, dass die Gemeinde wächst an Mitgliedern und an Ansehen. Immer mehr Menschen, die an Gott glauben, kommen zur Gemeinde hinzu. Und das Volk schätzt sie sehr. Kranke und Besessene werden von den Aposteln geheilt und offensichtlich tut Gott zu dem, was die Gemeindeglieder tun, seinen Segen und seine Kraft dazu. Von heute aus gesehen klingt das wunderbar, ist doch unsere Situation, jedenfalls in den landeskirchlichen Gemeinden, ganz schön anders. Aber nicht alles ist gut damals, wie sollte es auch. Es gibt Probleme im Innern und Anfeindungen von außen. Und eben die Frage, wie man als Gemeinde mit beidem umgehen soll. Das ist damals wie heute gleich. Wir müssen das Leben in der Welt gestalten. Und wir haben Jesus nicht so direkt bei und neben uns, dass wir ihn eben mal fragen können. Und müssen also die Gemeinde bauen mit unseren Kräften und nach unserem Wissen und Gewissen und darauf vertrauen, dass Gott seins dazu tut. Darum geht es in dieser Etappe des fünften Kapitels und darum habe ich als Stichwort für die Predigt menschlich Werk und Gottes Beitrag angegeben. Mich fasziniert, wie beides Menschenwerk und Gotteswerk, wie das zusammengeht und nur auf den ersten Blick ja klar zu unterscheiden und zuzuordnen ist und wie wir manchmal stocken und neu hingucken, was sollen wir tun, was will Gott tun und wie wir herausgefordert werden von dem, was da geschrieben steht. Zwei Abschnitte aus dieser Gemeindeaufbauetappe habe ich ausgewählt. Sie haben sie eben vorgelesen. Einmal ist das Petrus' Antwort in dem Verhör beim obersten Priester und dann die verstörende Geschichte von Hananias und Sapphira und ihrem merkwürdigen Sterben inmitten der aufblühenden Gemeinde. Ich glaube, der Schlüssel liegt in der zweiten, in der Priesterszene. Da sagt der oberste Priester ziemlich vorwurfsvoll zu dem eben festgenommenen Petrus: Haben wir euch nicht verboten, von Jesus zu reden und in seinem Namen zu lehren? Ihr habt euch nicht dran gehalten und jetzt ist die ganze Stadt voll von dem Gerede. Und Petrus antwortet: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Denn er hat Jesus vom Tod auferweckt und gibt uns die Möglichkeit, uns jetzt von Grund auf zu ändern und Vergebung für unsere Schuld zu erlangen. Wir sind Zeugen für diese Botschaft. Und Zeuge ist auch der Heilige Geist, den Gott denen gibt, die ihm gehorchen und der denen Worte gibt, die Gott gehorchen, sodass wir nicht schweigen können, wie wir es gerade gesungen haben. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und Gott hat den Heiligen Geist all denen gegeben, die ihm gehorchen. Das ist die Leitlinie für den Aufbau der ersten Gemeinde, Gott mehr gehorchen als den Menschen, im Heiligen Geist leben. Das gilt einmal gegenüber den Obrigkeiten und Öffentlichkeiten, die die Botschaft von Jesus und von Ostern verbieten wollen. Gegenüber denen, die die Macht haben, die Apostel und Auferstehungszeugen ins Gefängnis zu werfen und an Leib und Leben zu bedrohen. Gegenüber denen, die meinen, die Glaubensfreiheit unterdrücken zu können. Gegenüber denen, die ihren Einfluss auf das Volk nicht aufgeben wollen. Denen darf man nicht gehorchen. Denen muss man widerstehen, heute wie damals. Denen gegenüber muss man im Heiligen Geist Gottes Botschaft bezeugen. Das erfordert manchmal eine Menge Mut. Petrus und andere Apostel landen mehr als einmal im Gefängnis. Sie werden auch gefoltert und viele starben durch staatliche Gewalt. Aber es ist eben auch einfach und ziemlich klar zu erkennen. Gegenüber allen Verboten, die Botschaft von Ostern zu verkündigen, gilt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und wer das tut oder zu tun versucht, bekommt den Heiligen Geist als Beistand versprochen. Aber manchmal ist es überhaupt nicht einfach, auch nur zu erkennen, was es heißt, Gott mehr zu gehorchen. Und es erfordert auch noch etwas anderes als Mut. Das zeigt die Geschichte von Hananias und Sapphira. Ehrlich gesagt, diese Geschichte verstört mich, seit ich sie kenne. Ich fand sie immer ungeheuer streng und irgendwie gemein, weil die Regel, gegen die beide verstoßen, nirgendwo klar aufgestellt wird. Und ich hätte mich auch gern heute drum gedrückt. Aber sie steht nun mal da, fett in dem Kapitel. Und ich fand es nur fair, wenn ich versuche, damit umzugehen. Und ein bisschen habe ich neben der Verstörung auch immer geahnt, dass es um eine ganz tiefgehende Integrität gehen soll, die auch noch für mich heute, vielleicht gerade für mich und uns heute, eine große Aufgabe ist. Was passiert da? Die Gemeinde lebt davon, dass wohlhabende Mitglieder ab und an ihren Besitz verkaufen und den Erlös den Aposteln für die Gemeinde zur Verfügung stellen. Am Ende von Kapitel 4 wird das von dem Leviten Josef erzählt, der das genauso macht. Und auch im zweiten Kapitel wird davon erzählt, dass das so Brauch war. Nirgendwo steht, dass man Besitz verkaufen müsse. Und auch nicht, dass man Verkaufserlöse der Gemeinde geben müsse. Das scheint ganz freiwillig zu sein und irgendwie so funktioniert zu haben, dass immer, wenn das Geld knapp ist, jemand das tut. Und jetzt eben die Eheleute Hananias und Sapphira verkaufen ebenfalls ein Grundstück und kommen überein, einen Teil des Erlöses zu behalten und ihn eben nur teilweise der Gemeinde zu geben. Das scheint schon irgendwie ein Problem zu sein, obwohl, wie gesagt, nirgendwo eine Regel aufgestellt wird. Das größere Problem ist aber offensichtlich, dass sie beide so tun, als sei das, was sie der Gemeinde geben, alles, was sie für den Acker bekommen haben. Sie lügen. Sie belügen die anderen, sie belügen Gott und sie belügen auch sich selbst und fallen dafür tot um. Irgendwie als Folge dessen, was sie getan haben. Der Kommentar, in dem ich gelesen habe, sagt, das ist eine bestrafende Normenwundergeschichte und keine Lehrerzählung. Will sagen, erzählt wird, was auf die Lüge folgt und nicht eigentlich ein Appell, doch noch mehr für die Gemeinde zu tun. Die Botschaft ist nicht, gebt der Gemeinde mehr. Die Botschaft ist, gehorcht Gott mehr als den Menschen. Versucht nicht, beides hinzukriegen, versucht nicht, Gott zu dienen und dem Mammon. Es führt euch in Zerrissenheit und Lüge. Denn was haben die beiden getan? Sie haben etwas für sich zurückbehalten. Vielleicht als Sicherheit, als Notgroschen, falls das schief geht mit der Gemeinde und um nicht ganz ohne dazustehen, wenn die Gruppe pleite gehen sollte. So versuchen sie, dem gesunden Menschenverstand und Gott zu gehorchen, jedem ein bisschen. Die Gemeinde bekommt ja was, einen großen Teil, aber etwas halten sie aus menschlicher Klugheit für sich zurück. Aber beides geht nicht. Sie teilen. Ihr Herz gehört nicht ganz der Gemeinde, es gehört auch nicht ganz dem Mammon, aber es ist gespalten. Martin Luther hat zum ersten Gebot gesagt, woran du dein Herz hängst, da ist dein Gott. Woran hängen Hananias und Sapphira ihre Herzen? Sie können sich nicht entscheiden und bleiben darum für sich, bei sich selbst. Sie verlieren Gott und den Heiligen Geist und darum das Leben. Sie bringen es nicht fertig, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen, und weil sie das spüren, belügen sie die Apostel und geben vor, alles gegeben zu haben. Oder zumindest doch genug gegeben zu haben. Diese Lüge vertreibt den Heiligen Geist, weil sie die innere Einheit zerstört, in den beiden, aber auch in der Gemeinde. Darum ist die Geschichte so schroff. weil die Lüge so gefährlich ist, viel gefährlicher als es Geiz oder Egoismus oder die Unfähigkeit, sich für die Gemeinde und Nachfolge zu entscheiden, je wären. Mir scheint, die innere, ungeteilte und aufrichtige Hingabe an die Gemeinde ist viel schwerer zu erkennen und zu leben als der Mut, den das äußere Zeugnis verlangt. Obwohl ja doch beides zusammengehört und die innere Gespaltenheit bei Hananias und Sapphira zur öffentlichen Lüge führt, während die innere Klarheit bei Petrus zum öffentlichen Bekenntnis führt. Gott mehr gehorchen als den Menschen. Hananias und Sapphira konnten es nicht, Petrus konnte es. Petrus? Derselbe Petrus, der Jesus dreimal verleugnet hat? Ja, derselbe Petrus. Auch er konnte das mit dem Gehorchen nicht in dem Sinne, dass er es einfach drauf hatte. Er kannte auch die Erfahrung, es nicht zu können, die Erfahrung innerlich zerrissen, so viel eben auch an sich selbst zu denken und das eigene Leben zu schützen, dass er laut gelogen hat, ich kenne Jesus nicht. Dreimal damals, bis der Hahn krähte. Diesem Petrus stehen Hananias und Sapphira gegenüber. Der ist nicht ihr Richter. Und was er sagt, ist kein Urteil, sondern zuerst die beklommene Frage: Warum habt ihr das bloß gemacht? Gott belügen, zu versuchen, den Geist des Herrn zu beschwindeln. Warum habt ihr dem Teufel, dem Durcheinanderbringer, Tür und Tor und eure Herzen geöffnet? Da redet nicht der Starke, der selbst nie fehlt. Da redet der, der weiß, wie das passieren kann. Und er weiß, wie wenig die innere Klarheit unser eigenes Werk ist und wie sehr wir sie dem Heiligen Geist verdanken und wie gründlich wir ohne den Heiligen Geist verloren sind. Dass es eben dieser Petrus ist, dem die beiden gegenüberstehen, das öffnet, finde ich, ein zutiefst evangelisches Verständnis dieser Geschichte. Deutlich wird, dass Menschen es nicht können, ungeteilt Gott anhängen, nicht können jedenfalls im Sinne von draufhaben, wie man Fahrrad fahren kann oder Bilanzen lesen. Wenn wir die ungeteilte Liebe zu Gott und den Gehorsam ihm gegenüber als Leistung, als Gesellenstück der Christen, als Glaubensaufgabe sehen und verstehen, werden wir scheitern und auf uns selbst zurückgeworfen werden. Gottes Liebe ist kein Werk, sondern Hingabe. Die Frage, wie wir Gott mehr gehorchen können als den Menschen, das ist im Grunde die, die Martin Luther umtrieb. In diesem Jubiläumsjahr der Reformation bin ich immer wieder damit beschäftigt. Der Reformator lebte in einer Zeit der Leistungsfrömmigkeit. Mit Ablässen und Bußleistungen, mit Messbesuchen und guten Werken waren die Menschen überzeugt, sich Gottes Wohlwollen verdienen zu können. Viele kamen so zu dem Gefühl, genug getan zu haben, und es funktionierte, sie konnten getrost sterben. Aber die mit einem unruhigen, tiefschürfenden Geist wie Martin Luther, die stießen grübelnd in die Abgründe dieses Systems vor. Habe ich wirklich genug getan? Hätte ich nicht mehr geben können, mehr tun? Müsste ich nicht mehr beten, mehr beichten, mehr gute Werke tun? Gaukelt mir nicht Satan vor, es sei schon genug? Was, wenn ich mich täusche, täuschen lasse aus innerer Bequemlichkeit? Was, wenn ich mich zu früh begnüge? Was, wenn ich letztlich mich selbst und Gott betrüge und anlüge? Der Mönch Martin Luther verstrickt sich tief in diese existenziellen Zweifel und nichts kann diese Verstrickung lösen. Nichts als die Erkenntnis, ich kann nicht genug tun. Und die befreiende Botschaft, du musst es auch nicht. Christus hat für dich genug getan. Das sagt ihm sein Beichtvater Staupitz im Kloster, das liest und findet er im Römerbrief bei Paulus. Das lebt und bekennt er auf dem Reichstag in Worms, als er zu seinen Schriften steht, weil er nicht anders kann. Hinter dem Hören, Lesen und Bekennen dieser frohen Botschaft steht eine innere Klarheit, die hart errungen ist. Denn der Erkenntnis, dass wir nicht genug tun können, um das Heil zu erwerben, muss dann auch erstmal der Mut entsprechen, all diese Versicherungen wie Ablassbriefe und Bußübungen wirklich zu lassen und nicht zur Sicherheit noch ein Brieflein unter dem Kopfkissen zu bewahren. Es galt, ganz auf die Gnade zu setzen, ohne etwas zurückzuhalten, was man etwa doch noch vorweisen könnte. Das wagte und konnte Luther. Und darum konnten die Reformatoren dann so weit gehen, der Gemeinde zu empfehlen, kräftig zu sündigen, und gute Werke konnten sie sogar als schädlich erklären, weil es darum ging zu verstehen, dass man wirklich alles auf Jesus und seine Gnade setzen müsste, dass Gottes Beitrag alles ist und das menschliche Werk nichts. Auch in der Reformation geht es um die innere Ungeteiltheit, den Gehorsam Gott gegenüber, der größer ist als der den Menschen gegenüber und im entscheidenden Moment der Einzige, der zählt. Und im Verlauf der Reformationsgeschichte ist diese innere Ungeteiltheit auch immer wieder verloren gegangen. Schlich sich immer wieder eine Rückversicherung durch menschlich Werk oder menschliche Klugheit ein, wie bei Hananias und Sapphira. Das ist menschlich, denn wir können unsere ungeteilte Hingabe nicht machen. Wir haben das nicht drauf. Wir brauchen dazu den Beistand des Heiligen Geistes. Gott gehorchen können ist kein Werk, sondern Gnade. Wie geht es dann zu leben mit dem Widerspruch, Gott gehorchen sollen und Gott nicht gehorchen können? Gar nicht, wenn wir versuchen, den Widerspruch selbst zu verwalten und etwas für uns zurückzubehalten. Das zeigt die Geschichte von Hananias und Sapphira. Sie sterben, weil wir den Widerspruch nicht leben können. Wobei ich die Geschichte immer noch verstörend finde, weil beide keine Chance zur Umkehr bekamen. Manche Ausleger entschärfen das Ganze. Sie meinen, die theologische Frage hätte sich an den zufälligen Todesfall in der Gemeinde erst angedockt. Oder man müsse den Tod der beiden als Symbol für die lebensfeindliche Selbstverstrickung nehmen. Das hilft wenig. Für mich bleibt diese Erzählung schrecklich. Und in ihrer Schrecklichkeit aber eine Hilfe, ein Stachel, ein Weckruf gegen ein allzu bequemes und kompromissfreudiges Leben, in dem Raum für viel menschlich Werk und menschliche Klugheit ist und ein wenig Erwartung an Gottes Tun. Die Geschichte rüttelt auf und macht die Radikalität von Gottes Anspruch auf uns deutlich und lässt uns den Widerspruch erst einmal wieder erkennen. Wir, so schärft uns die Geschichte ein, sollen Gott gehorchen und können es nicht. Mit dem Sollen und Nicht-Können können wir nur leben, wenn wir beides im Gebet Gott zurückgeben und alles von ihm erbitten. Und was heißt das für uns, für unseren Alltag heute? Zuerst, dass wir uns dieser unbequemen Erkenntnis stellen. Wir können dem Anspruch Gottes auf uns nicht aus eigener Kraft genügen. Dabei reden wir uns das oft genug ein. Wir sind ja schon ganz gut, sagen wir dann. Für mich muss auch keiner sterben, sagen wir. Und denken, dass das doch ganz gut zusammengeht, unser menschliches Werk und Gottes Beitrag, wenn Gott eben die letzten 20-30% dazu tut. So denken, handeln und leben wir jedenfalls die meisten. Und verlieren, ohne es zu merken, Gott und den Heiligen Geist und sind letztlich unser eigener Gott, wie Hananias und Sapphira. Aber wir fallen nicht tot um. Wir leben. Und wir können darum zweitens, wenn wir erkannt haben, dass wir Gott nicht aus eigener Kraft genügen können, versuchen, ganz auf Gott und seine Gnade zu vertrauen. Und nicht meinen, wir könnten die Welt oder die Kirche oder auch nur unsere eigene Gemeinde retten oder bauen. Nicht meinen, wir könnten mit unserem Tun schon für uns selbst sorgen. Jede Tagesschau-Sendung zeigt uns, dass wir das eben nicht können. Es wird immer gesagt, die Reformation habe so ein pessimistisches Menschenbild, weil sie die Sündhaftigkeit und Unfähigkeit beschreibt. Ich finde es eher realistisch im Sinne der realistischen Einsicht, mit unserer Kraft ist nichts getan. Uns muss die Gnade Gottes helfen und ohne sie sind wir verloren. Das zu erkennen und darum zu bitten, das ist schon eine ganze Menge. Bis dahin, so sage ich mal, sind viele von uns gekommen. Ich kann das von den Gemeinden im Kirchenkreis und von unserer Synode sagen, vielleicht gilt das auch für Sie, aber weiter kommen wir meist nicht. Warum, das weiß ich nicht genau. Vielleicht, weil wir das Beten zu sehr als unser Werk noch verstehen oder wahrscheinlicher, dass wir einfach zu beschäftigt sind, um Gottes Gnade unser Leben verändern zu lassen. Dabei ginge es doch drittens darum, Veränderungen zu bemerken, die kommen, wenn wir unser Unvermögen erkennen, innehalten und den Heiligen Geist nach dem Weg fragen. Ja, drittens verändert sich was, wenn wir Gott darum bitten, uns mit dem Vertrauen auf ihn zu beschenken. Was wir dafür tun können, ist nur das: Platz und Zeit dafür lassen in unserem Leben. Was genau dann passiert, ist schwer zu beschreiben. Aber manchmal können wir es an anderen erkennen. An Petrus, den Jesus zum Leiter der Urgemeinde gemacht hat, gerade mit seinem alten Versagen und dem Wissen, dass er sich nicht auf sich selbst verlassen kann. An Martin Luther, der nach vielen Jahren des Betens nicht in sich, sondern in Gott die Kraft zur Klarheit fand. An den hebräischen Hebammen Schifra und Pua, die am Exodusbuch dem Gebot des Pharao nicht gehorchen und darum die jüdischen Jungs nicht nach der Geburt töten und so den kleinen Mose für das, was Gott mit ihm vorhatte, gerettet haben. An vielen Christen und Christinnen, denen wir hier und da die innere Ungeteiltheit und die äußere Klarheit abspüren, die, das wissen wir, auch sie nicht aus sich heraus haben. Und manchmal auch an uns, wenn wir reden oder tun, was nicht nur von uns ist oder sein kann. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wo das gelingt, ist es ein Werk des Heiligen Geistes in uns, menschlich und göttlich, anders, als wäre es nur unser Werk. Darum geht es, unser Unvermögen erkennen, um Gottes Gnade bitten, Veränderungen durch den Geist wahrnehmen und zulassen. Kurz, mit Gott leben. Amen.